Liebe Hörerinnen und Hörer, in mehreren Folgen behandelt Herr Dr. Peter Egger aus Brixen im Südtirol die Einführung ins Alte Testament. Herr Dr. Peter Egger ist dreifacher Doktor. Nach dem Besuch des Jesuitenkollegs Stella Martutina in Feldkirch studierte er Philosophie, Geschichte, Theologie und Religionspädagogik in Padua, Innsbruck, Salzburg und London. Er unterrichtet als Oberschullehrer Religion, Philosophie und Geschichte am Bischöflichen Gymnasium Vinzentinum in Brixen. Wir wünschen Ihnen viel Erbauung und geistlichen Gewinn mit dem Alten Testament und Dr. Peter Egger.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Wir sind dabei, die Patriarchen etwas näher kennenzulernen, die am Beginn des Alten Testaments bzw. der Heilsgeschichte stehen. In unserer letzten Sendung haben wir verschiedene Dinge aus dem Leben von Abraham gehört. Heute geht es nun weiter mit der Geburt von Isaak. Gott hatte Abraham Nachkommenschaft versprochen. Abraham und seine Frau Sarah waren aber schon alt. Rein menschlich gesehen war es unmöglich, dass sie noch ein Kind bekommen würden. Und nun hören wir den ersten Text. Es handelt sich dabei um das Buch Genesis, 21. Kapitel, Vers 1 bis 5. Also Genesis, 21. Kapitel, Vers 1 bis 5. Der Herr nahm sich Sarahs an, wie er gesagt hatte, und er tat Sarah so, wie er versprochen hatte. Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham noch in seinem Alter einen Sohn zu der Zeit, die Gott angegeben hatte. Abraham nannte den Sohn, den ihm Sarah gebar, Isaak. Als sein Sohn Isaak 8 Tage alt war, beschnitt ihn Abraham, wie Gott ihm befohlen hatte. Abraham war 100 Jahre alt, als sein Sohn Isaak zur Welt kam. Die Geburt Isaaks kam also durch ein besonderes Eingreifen Gottes zustande. Dies wird auch durch die Aussage bekräftigt, dass Abraham bei der Geburt seines Sohnes 100 Jahre alt war. Diese Altersangabe ist symbolisch zu verstehen und soll zum Ausdruck bringen, dass Abraham schon sehr alt war und nicht mehr in einem zeugungsfähigen Alter stand. Als Isaak herangewachsen war, stellte Gott Abraham auf die Probe. Er verlangte von ihm, dass er seinen Sohn Isaak als Brandopfer darbringen sollte. Da lesen wir nun einen weiteren Text im Kapitel 22 vom Buch Genesis, und zwar Vers 1 bis 2 und Vers 9 bis Vers 13. Also Genesis, 22. Kapitel, Vers 1 bis 2 und dann Vers 9 bis 13. Nach diesen Ereignissen stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm: Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Gott sprach: Nimm deinen Sohn, den einzigen, den du liebst, Isaak, geh in das Land Moria und bring ihn dort auf einem der Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer dar. Zum besseren Verständnis dieser Forderung Gottes an Abraham sei darauf hingewiesen, dass es damals in Kanaan üblich war, den Götzen auch Kinderopfer darzubringen. Diese Kinderopfer sollten ein Zeichen dafür sein, dass man bereit war, den Götzen auch das Liebste, nämlich die eigenen Kindern, zu opfern. Für Abraham musste diese Aufforderung Gottes aber besonders schwer und unbegreiflich sein, da ja Isaak der Träger der Verheißung Gottes war, dass er zum Vater vieler Völker werden würde. Trotzdem gehorchte Abraham und zog mit Isaak nach Südpalästina zum Berg Moria. Nach einer alten Tradition soll es sich beim Berg Moria um den Tempelberg von Jerusalem handeln. Das würde bedeuten, dass der Tempel von Jerusalem an jener Stätte errichtet wurde, an der Abraham seinen Sohn Isaak opfern sollte. Und nun hören wir die zweite Stelle im Hinblick auf dieses Ereignis. Als sie an den Ort kamen, den ihm Gott genannt hatte, baute Abraham den Altar, schichtete das Holz auf, fesselte seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Schon streckte Abraham seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu: Abraham, Abraham! Er antwortete: Hier bin ich. Jener sprach: Streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus und tu ihm nichts zuleide. Denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hast mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten. Als Abraham aufschaute, sah er ein Widder, hatte sich hinter ihm mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Abraham ging hin, nahm den Widder und brachte ihn statt seines Sohnes als Brandopfer dar. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir befinden uns hier in einer sehr, sehr frühen Zeit. Am Beginn der Heilsgeschichte des Volkes Israel. Und wir merken, wie hier Gott auf der einen Seite immer wieder in besonderer Weise eingreift, aber dass er gleichzeitig auch die Menschen, die er auserwählt, gewissen Prüfungen unterzieht. Diese Prüfungen sind für uns in der heutigen Zeit schwer nachvollziehbar, aber im Rahmen dieser ganz anderen Kultur ist diese Prüfung irgendwo begreiflich. Gott bedient sich der verschiedenen kulturellen Umfelder, um hier Abraham in der damals gewohnten Weise auf die Probe zu stellen. Aber er ist dann nicht derjenige, der das Opfer tatsächlich verlangt. Und so kommt es nun zur Erfüllung der Verheißung Gottes an Abraham. Isaak wird nun tatsächlich die Verheißung Gottes erfüllen und wird nun im Auftrag Gottes zum Stammesvater des großen Volkes, das Abraham verheißen worden ist. Nach der bestandenen Prüfung bekräftigt Gott durch seinen Engel noch einmal seine Verheißung gegenüber Abraham. Der Engel des Herrn, lesen wir im Kapitel 22, Vers 15, der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu und sprach: Ich habe bei mir geschworen, Spruch des Herrn, weil du das getan hast und deinen einzigen Sohn mir nicht vorenthalten hast, will ich Segen schenken in Fülle und deine Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne am Himmel und den Sand am Meeresstrand. Segnen sollen sich mit deinen Nachkommen alle Völker der Erde, weil du auf meine Stimme gehört hast. Es ist bemerkenswert, wie diese Verheißung Gottes in Erfüllung gegangen ist. Abraham wurde tatsächlich zum Stammesvater eines eigenen Volkes, nämlich des jüdischen Volkes. Dieses Volk existiert trotz größter Verfolgungen in seiner langen Geschichte bis zum heutigen Tag. Abraham wurde aber auch zum geistigen Stammesvater vieler Völker, Sowohl die Christen als auch die Muslime verehren ihn als Patriarchen und als ersten Träger der Heilsgeschichte. Auf diese Weise bekam Abraham tatsächlich eine Nachkommenschaft, die so zahlreich ist wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meer. Damit erfüllte sich aber auch die Verheißung Gottes, dass Abraham zum Segen für viele Völker wurde. Das ist diese wunderbare Geschichte, die wir hier von Isaak hören. Und da wird uns immer wieder auch etwas bewusst, dass die gesamte Geschichte von Gott getragen ist. Der Mensch hat zwar seinen eigenen Willen, er gestaltet die Geschichte auf seine Art und Weise, und doch ist es Gott, der die Geschichte trägt und der immer wieder Menschen beruft, in seinen Dienst zu treten und der oft durch wenige Menschen viele, viele Menschen zum Heil führt. Es ist oft unglaublich, wenn wir daran denken, wie klein diese Anfänge der Heilsgeschichte waren und wie dann doch von diesem kleinen Anfang an sich eine gewaltige Heilsgeschichte entwickelt hat, die die gesamte Menschheitsgeschichte zutiefst beeinflusst hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun hören, wie es mit Isaak weitergegangen ist. Und da gibt es im 24. Kapitel des Buches Genesis diese berührende Geschichte, wie nun Abraham sich darum bemüht hat, für seinen Sohn Isaak eine würdige Frau zu finden. Und da wollen wir nun verschiedene Abschnitte aus dem 24. Kapitel vorlesen. Abraham war alt und hoch betagt. Der Herr hatte ihn mit allem gesegnet. Eines Tages sagte er zum Großknecht seines Hauses, der seinen ganzen Besitz verwaltete: Leg deine Hand unter meine Hüfte. Was bedeutet das? Er hat verlangt, dass dieser Großknecht seine Hand unter seine Hüfte gelegt hat, und das war gewissermaßen die Stelle, wo die Lenden beginnen. Und da ist auch gewissermaßen auch schon der Sitz des Lebens in der Nähe. Ich habe da noch erklärt, diese Geste, dass hier Abraham von seinem Großknecht verlangt, dass er seine Hand unter die Hüfte legen soll, um auf diese Art eine symbolische Handlung zu setzen. Und gerade durch diese symbolische Handlung verstehen wir jetzt auch den weiteren Text. Ich will dir einen Eid beim Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde, abnehmen, dass du meinem Sohn keine Frau von den Töchtern der Kanaaniter nimmst, unter denen ich wohne. Du sollst vielmehr in meine Heimat zu meiner Verwandtschaft reisen und eine Frau für meinen Sohn Isaak holen. Also hier geht es ganz konkret um einen Auftrag, damit jetzt sozusagen diese Sendung von Gott erfüllt werden kann, soll der Sohn Isaak mit einer Frau aus der weiteren Verwandtschaft von Abraham verheiratet werden. weil es soll ja hier ein neues Volk entstehen. Und deswegen war man also darum bemüht, diese Ehe von Isaak mit einer Frau aus der Großfamilie in diesem Sinne auch zu gestalten. Der Knecht nahm 10 von den Kamelen seines Herrn und machte sich mit allerlei kostbaren Sachen aus dem Besitz seines Herrn auf die Reise. Er brach auf und zog nach Mesopotamien in die Stadt Nahors. Vor der Stadt ließ er die Kamele am Brunnen lagern. Es war gegen Abend um die Zeit, da die Frauen herauskommen, um Wasser zu schöpfen. Er sagte: Herr, Gott meines Herrn Abraham, lass mich heute Glück haben und zeig meinem Herrn Abraham deine Huld. Da stehe ich an der Quelle und die Töchter der Stadtbewohner werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen. Das Mädchen, zu dem ich dann sage, reich mir doch deinen Krug zum Trinken, und das antwortet, trink nur, auch deine Kamele will ich tränken, sie soll es sein, die du für deinen Knecht Isaak bestimmt hast. Daran will ich erkennen, dass du meinem Herrn Huld erweist. Kaum hatte er aufgehört zu sprechen, da kam auch schon aus der Stadt Rebekka mit dem Krug auf der Schulter. Sie war dem Betuel geboren worden, dem Sohn der Milka, die die Frau Nahors des Bruders Abrahams war. Das Mädchen war sehr schön und sie war ledig. Noch kein Mann hatte sie erkannt. Sie stieg zur Quelle hinab, füllte ihren Krug und kam wieder herauf. Da ging der Knecht schnell auf sie zu und sagte: Lass mich ein wenig Wasser aus deinem Krug trinken. Trink nur, mein Herr, antwortete sie, ließ geschwind den Krug auf ihre Hand herab und gab ihm zu trinken. Nachdem sie ihm zu trinken gegeben hatte, sagte sie: Auch für deine Kamele will ich schöpfen, bis sie sich satt getrunken haben. Flink leerte sie ihren Krug an der Tränke und lief noch einmal an den Brunnen zum Schöpfen. So schöpfte sie für alle Kamele. Der Knecht Abrahams schaute ihr schweigend zu. Er wollte sehen, ob der Herr seine Reise gelingen ließe oder nicht. Als die Kamele mit dem Trinken fertig waren, nahm der Mann einen goldenen Nasenreif, einen halben Schekel schwer. Wir wollen ganz kurz unterbrechen. Ein Schekel ist eine Gewichtseinheit. Ein Schekel ist ein Gewicht von etwa 12 Gramm. Also hat hier dieser Großknecht, der Rebekka, einen goldenen Nasenreif überreicht, der 6 Gramm schwer war. Und dann geht es weiter. Und 2 goldene Spangen für ihre Arme, 10 Goldschekel schwer. Die haben also 120 Gramm gewogen. Und fragte: Wessen Tochter bist du? Sag mir doch, ob im Haus deines Vaters für uns Platz zum Übernachten ist. Sie antwortete ihm: Ich bin die Tochter Betuels, des Sohnes der Milka und des Nahor. Weiter sagte sie zu ihm: Stroh und Futter haben wir reichlich, auch Platz zum Übernachten. Da verneigte sich der Mann, warf sich vor dem Herrn nieder und sagte: Gepriesen sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham, der es meinem Herrn nicht an Huld und Treue fehlen ließ. Der Herr hat mich geradewegs zum Haus des Bruders meines Herrn geführt. Hier wird uns etwas bewusst, wie sehr diese Gestalten nach dem Willen Gottes ausgerichtet, nach dem Willen Gottes suchten und wie sie bemüht waren, dass Gott sie lenken würde. Diese Stellen sind immer wieder sehr berührend, weil man hier merkt, wie dieser Großknecht den Auftrag von Abraham in aller Treue zu erfüllen sucht. Aber er muss selber auch ein sehr frommer Mann gewesen sein. Und er wendet sich immer wieder um Gott, an Gott und bittet ihn um Führung. Und er bittet um Huld für seinen Herrn Abraham, damit der Wunsch von Abraham durch Gott in Erfüllung gehen möge. Nun hören wir weiter. Das Mädchen lief weg und erzählte im Hause seiner Mutter alles, was vorgefallen war. Rebekka hatte einen Bruder namens Laban. Laban eilte zu dem Mann hinaus an die Quelle. Er hatte den Nasenreif und an den Händen seiner Schwester die Spangen gesehen und hatte gehört, wie seine Schwester Rebekka berichtete: So und so hat der Mann zu mir gesagt. Er kam zu dem Mann, der bei den Kamelen an der Quelle stand. Laban sagte: Komm, du Gesegneter des Herrn, warum stehst du hier draußen? Ich habe das Haus aufgeräumt und für die Kamele Platz gemacht. Da ging der Mann mit ins Haus. Man schirrte die Kamele ab und gab ihnen Stroh und Futter. Für ihn und die Männer in seiner Begleitung brachte man Wasser zum Füßewaschen. Als man ihm zu essen vorsetzte, sagte der Knecht Abrahams: Ich esse nicht, bevor ich nicht mein Anliegen vorgebracht habe. Sie antworteten: Rede. Da berichtete er: Ein Knecht Abrahams bin ich. Der Herr hat meinen Herrn reichlich gesegnet, sodass er zu großem Vermögen gekommen ist. Er hat ihm Schafe und Rinder, Silber und Gold, Knechte und Mägde, Kamele und Esel gegeben. Sarah, die Frau meines Herrn, hat meinem Herrn noch in ihrem Alter einen Sohn geboren. Ihm vermacht er alles, was ihm gehört. Mein Herr hat mir den Eid abgenommen: Du darfst für meinen Sohn keine Frau von den Töchtern der Kanaaniter nehmen, in deren Land ich wohne. Reise vielmehr zum Haus meines Vaters und zu meiner Verwandtschaft und hol eine Frau für meinen Sohn. Jetzt aber sagt mir, ob ihr geneigt seid, meinem Herrn Wohlwollen und Vertrauen zu schenken. Wenn nicht, so gebt mir ebenfalls Bescheid, damit ich mich dann anderswohin wende. Darauf antworteten Laban und Betuel: Die Sache ist vom Herrn ausgegangen. Wir können dir weder Ja noch Nein sagen. Da, Rebekka steht vor dir. Nimm sie und geh. Sie soll die Frau des Sohnes deines Herrn werden, wie der Herr es gefügt hat. Als der Knecht Abrahams ihre Antwort hörte, warf er sich vor dem Herrn zur Erde nieder. Dann holte der Knecht silbernen und goldenen Schmuck und Kleider hervor und schenkte sie Rebekka. Auch ihrem Bruder und ihrer Mutter überreichte er kostbare Geschenke. Er und die Männer seiner Begleitung aßen und tranken und gingen dann schlafen. Als sie am Morgen aufstanden, sagte der Knecht: Entlasst mich jetzt zu meinem Herrn. Der Bruder Rebekkas und ihre Mutter antworteten: Das Mädchen soll noch eine Zeit lang bei uns bleiben, etwa 10 Tage. Dann mag sie sich auf die Reise begeben. Haltet mich nicht auf, antwortete ihnen der Großknecht. Der Herr hat meine Reise gelingen lassen. Lasst mich also zu meinem Herrn zurückkehren. Sie entgegneten: Wir wollen das Mädchen rufen und es selbst fragen. Sie riefen Rebekka und fragten sie: Willst du mit diesem Mann reisen? Ja, antwortete sie. Da ließen sie ihre Schwester Rebekka und ihre Amme mit dem Knecht Abrahams und seinen Leuten ziehen. Sie segneten Rebekka und sagten zu ihr: Du, unsere Schwester, werde Mutter von 1000 mal 10.000. Deine Nachkommen sollen besetzen das Tor ihrer Feinde. Rebekka brach mit ihren Mägden auf. Sie bestiegen die Kamele und folgten dem Mann. Der Knecht nahm Rebekka mit und trat die Rückreise an. Isaak war in die Gegend des Brunnens von Lahai Roi gekommen und hatte sich im Negeb niedergelassen. Eines Tages ging Isaak gegen Abend hinaus, um sich auf dem Feld zu beschäftigen. Als er aufblickte, sah er, Kamele kamen daher. Auch Rebekka blickte auf und sah Isaak. Sie ließ sich vom Kamel herunter und fragte den Knecht, »Wer ist der Mann dort, der uns auf dem Feld entgegenkommt?« Der Knecht erwiderte, »Das ist mein Herr.« Dann nahm sie den Schleier und verhüllte sich. Der Knecht erzählte Isaak alles, was er ausgerichtet hatte. Isaak führte Rebekka in das Zelt seiner Mutter Sarah. Er nahm sie zu sich und sie wurde seine Frau. Isaak gewann sie lieb und tröstete sich so über den Verlust seiner Mutter. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist diese wunderbare Geschichte, dieser Bericht von dieser Sendung des Großknechtes nach Mesopotamien, um dort eine Braut für Isaak zu finden. Wir wollen noch einmal darüber nachdenken. Diese Hochzeit stand ganz im Plan Gottes. Isaak sollte eine Frau heiraten, die dann auch zur Mutter, zur Stammesmutter vieler, vieler Nachkommen werden sollte. Und deswegen war es ganz entscheidend, dass er hier die richtige Frau bekam. Und dieser Großknecht erfüllte seine Sendung in einer wunderbaren Weise. Er hat sich immer wieder an Gott gewandt und bat ihn um Führung und um Fügung. Und es kam dann tatsächlich so, dass er bereits am Brunnen einer jungen Frau begegnet ist, die hilfsbereit war und ihr gutes Wesen gleich von Anfang an zeigte. Und dann kam es zur Begegnung mit der Familie, mit den Verwandten von Abraham. Und dieser Großknecht wurde sehr gastfreundlich aufgenommen. Man fragte ihn nach seinem Begehr und dann hat er von seinem Auftrag berichtet. Und dann gab man ihm Rebekka. Und Rebekka zog dann in dieses weite, ferne Land und wurde dann zur Frau von Isaak. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun einen weiteren Abschnitt im Alten Testament lesen, der uns vom Tod und vom Begräbnis von Abraham berichtet. Wenn Sie dazu bitte das 25. Kapitel aufschlagen im Buch Genesis und dort ab dem 7. Vers mitlesen. Also Buch Genesis, 25. Kapitel, Vers 7. Nach mehreren Ereignissen berichtet die Bibel schließlich über den Tod und das Begräbnis von Abraham. Das ist die Zahl der Lebensjahre Abrahams. 175 Jahre wurde er alt, dann verschied er. Er starb in hohem Alter, betagt und lebenssatt und wurde mit seinen Vorfahren vereint. Seine Söhne Isaac und Ismael begruben ihn in der Höhle von Machpela bei Mamre. Dort sind Abraham und seine Frau Sarah begraben. Die Bibel berichtet, dass Abraham im Alter von 175 Jahren starb. Bei dieser Jahresangabe handelt es sich wieder um eine symbolische Zahl, die das hohe Alter Abrahams ausdrücken soll. Abraham wurde von seinen Söhnen Isaac und Ismael bestattet. Bei Ismael handelte es sich um einen Sohn, den Abraham von einer anderen Frau bekommen hatte. Abraham wurde in der Höhle von Machpela bei Mamre bestattet. Mamre befindet sich in der Nähe der Stadt Hebron in Südpalästina. Über dieser Höhle errichteten die Muslime nach der Eroberung Palästinas im 7. Jahrhundert eine Moschee. Beim Sechstagekrieg im Jahr 1967 besetzten die Israelis diese Moschee und verwandelten einen Teil des Gebäudes in eine Synagoge. Nun hören wir, wie es mit der Heilsgeschichte wieder weitergeht. Und da kommen wir nun zu den Söhnen von Isaac, nämlich zu Esau und Jakob. Wir alle kennen diese Geschichte bereits aus unserer Kinderzeit, aber es ist immer wieder wichtig, diese Stellen wieder einmal zu hören. Wir dringen damit einfach in diese Heilsgeschichte ein. Und da merken wir, dass es in dieser Heilsgeschichte aber auch oft sehr menschlich zugeht. Es ist nicht so, dass diese Heilsgeschichte immer so ganz glatt verläuft. Da merkt man immer wieder, wie auch diese biblischen Gestalten oft ihre Fehler hatten und ihre Schwächen. Und da merkt man, dass auch die Heilsgeschichte oft einen langen Prozess erfordert, bis dann tatsächlich gewisse Heilspläne Gottes in Erfüllung gehen können. Isaac und Rebekka bekamen zwei Söhne, Esau und Jakob, die ungleiche Zwillinge waren. Esau war der Ältere, Jakob der Jüngere der beiden Brüder. Nun lesen wir eine Stelle im Buch Genesis und da handelt es sich um eine Stelle im 25. Kapitel des Buches Genesis, Vers 27 bis 34. Also Kapitel 25, Vers 27 bis 34. Die Knaben wuchsen heran. Esau war ein Mann geworden, der sich auf die Jagd verstand, ein Mann des freien Feldes. Jakob dagegen war ein untadeliger Mann und blieb bei den Zelten. Isaac hatte Esau lieber, denn er aß gerne Wildbret. Rebekka aber hatte Jakob lieber. Einst hatte Jakob ein Essen zubereitet, als Esau erschöpft vom Feld kam. Da sagte Esau zu Jakob, gib mir doch etwas zu essen von dem Roten da, ich bin ganz erschöpft. Jakob gab zur Antwort, dann verkauf mir jetzt sofort dein Erstgeburtsrecht. Schau, ich sterbe vor Hunger, sagte Esau, was soll mir da das Erstgeburtsrecht? Jakob erwiderte, schwör mir jetzt sofort. Da beschwor er ihm und verkaufte sein Erstgeburtsrecht an Jakob. Darauf gab Jakob dem Esau Brot und Linsengemüse. Er aß und trank, stand auf und ging seines Weges. Vom Erstgeburtsrecht aber hielt Esau nichts. Jakob nützte also eine Schwäche seines älteren Bruders aus, um ihn zu erpressen. Erst nachdem Esau ihm geschworen hatte, dass er auf sein Erstgeburtsrecht verzichtete, gab er ihm von seinem Linsengemüse zu essen. Das Erstgeburtsrecht bedeutete für Jakob, dass er nach dem Tod seines Vaters Isaac ein doppelt so großes Erbteil als sein Bruder Esau erhalten würde. Durch das Erstgeburtsrecht war er aber auch das spätere Oberhaupt der ganzen Sippe. Als Isaak alt und blind geworden war, wollte er dem älteren Sohn Esau seinen Vater Segen geben. Mit diesem Segen sollte auch das Erstgeburtsrecht von Esau bestätigt werden. Isaak beauftragte Esau, zu diesem feierlichen Anlass ein Wildbret zuzubereiten. Esau ging daher auf die Jagd, um ein Wild zu erlegen. Rebekka hatte aber das Gespräch mit angehört und wollte, dass Jakob den Segen bekäme. Deshalb riet die Mutter ihrem jüngeren Sohn zu einer List. Nun höre genau zu, mein Sohn, was ich dir auftrage. Geh zur Herde und bringe mir von dort 2 schöne Ziegenböckchen. Ich will damit ein leckeres Mahl für deinen Vater zubereiten, wie er es gerne mag. Du bringst es dann deinem Vater zum Essen, damit er dich vor deinem Tod segnet. Jakob antwortete seiner Mutter Rebekka: Mein Bruder Esau ist aber behaart und ich habe eine glatte Haut. Vielleicht betastet mich mein Vater. Dann könnte er meinen, ich hielte ihn zum Besten und brächte Fluch über mich statt Segen. Seine Mutter entgegnete: Dein Fluch komme auf mich, mein Sohn. Hör auf mich, geh und hol mir die Böckchen. Da ging er hin, holte sie und brachte sie seiner Mutter. Sie bereitete ein leckeres Mahl zu, wie es sein Vater gerne mochte. Dann holte Rebekka die Feiertagskleider ihres älteren Sohnes Esau, die sie bei sich im Hause hatte, und zog sie ihrem jüngeren Sohn Jakob an. Die Felle der Ziegenböckchen legte sie um seine Hände und um seinen glatten Hals. Dann übergab sie das leckere Essen und das Brot, das sie zubereitet hatte, ihrem Sohn Jakob. Er ging zu seinem Vater hinein und sagte, wir erinnern uns nochmal dran, also Isaak war blind geworden. Und jetzt kommt also Jakob hinein zu seinem Vater. Mein Vater! Ja, antwortete er. Wer bist du, mein Sohn? Jakob entgegnete seinem Vater. Ich bin Esau, dein Erstgeborener. Ich habe getan, wie du mir gesagt hast. Setz dich auf, iss von meinem Wildbraten und dann segne mich. Da sagte Isaak zu seinem Sohn. Wie hast du nur so schnell etwas finden können, mein Sohn? Er antwortete, der Herr, dein Gott, hat es mir entgegenlaufen lassen. Da sagte Isaak zu Jakob, komm näher heran. Ich will dich betasten, mein Sohn, ob du wirklich mein Sohn Esau bist oder nicht. Jakob trat zu seinem Vater Isaak hin. Isaak betastete ihn und sagte, die Stimme ist zwar Jakobs Stimme, die Hände aber sind Esaus Hände. Er erkannte ihn nicht, denn Jakobs Hände waren behaart wie die seines Bruders Esau. Und so segnete er ihn. Kurze Zeit darauf kehrte Esau von der Jagd zurück, bereitete einen Wildbraten und brachte ihn seinem Vater. Als er erfuhr, dass sich Jakob auf hintertückische Weise den Segen des Vaters erschlichen hatte, wurde er wütend. Er bat seinen Vater, auch ihm den Segen zu geben. Aber Isaak konnte seinen Segen nicht mehr rückgängig machen. Esau wollte nun seinen Bruder töten. Da floh Jakob zu den Verwandten seiner Mutter nach Haran. Also da sehen wir, wie der jüngere Bruder Jakob seinen älteren Bruder Esau um das Erstgeburtsrecht betrügt. Und auch die Mutter ist mit im Spiel. Rebekka hatte eine Vorliebe für den jüngeren Sohn und half Jakob dabei, Esau das Erstgeburtsrecht wegzunehmen. Und sie half Jakob auch dabei, den Vater zu betrügen. Nun befindet sich aber Jakob in einer sehr schwierigen Situation. Er weiß, dass er in Todesgefahr ist. Und da gibt ihm nun die Mutter den Rat, so schnell wie möglich zu fliehen. Und nun bricht er auf und zieht nach Norden zu den Verwandten in Haran. Und da kommen wir nun zu einer ganz bekannten Stelle, nämlich zum Traum von Jakob. Da lesen wir nun im Buch Genesis im Kapitel 28 ab dem 10. Vers. Buch Genesis, 28. Kapitel, Vers 10. Jakob zog aus Beersheba weg und ging nach Haran. Er kam an einen bestimmten Ort, wo er übernachtete, denn die Sonne war untergegangen. Er nahm einen von den Steinen dieses Ortes, legte ihn unter seinen Kopf und schlief dort ein. Da hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Auf ihr stiegen Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der Herr stand oben und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Ich bin mit dir. Behüte dich, wohin du auch gehst, und bringe dich zurück in dieses Land. Denn ich verlasse dich nicht, bis ich vollbringe, was ich dir versprochen habe. Jakob erwachte aus dem Schlaf und sagte: Wirklich, der Herr ist an diesem Ort, und ich wusste es nicht. Furcht überkam ihn, und er sagte: Wie ehrfurchtgebietend ist doch dieser Ort. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes und das Tor des Himmels. Jakob stand früh am Morgen auf, nahm den Stein, den er unter seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn als Steinmal auf und goss Öl darauf. Dann gab er dem Ort den Namen Bethel, Gottes Haus. Durch diesen Traum bestätigte Gott den Segen Isaaks und versprach Jakob seinen Beistand und seine Hilfe. Gott wusste, dass Jakob auf unehrliche Weise den Segen seines Vaters bekommen hatte. Aber Gott kann auch auf krummen Zeilen gerade schreiben und kann auch eine unrechte Tat des Menschen zum Guten wenden. Die Vision der Treppe, die Jakob im Traum hatte, ist der Ursprung der berühmten Himmelsleiter, auf der die Engel auf- und niedersteigen. Auch die Vorstellung vom Himmelstor geht unter anderem auf diese Bibelstelle zurück. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun noch hören, wie es Jakob in Haran ergangen ist. Jakob ist ein Flüchtling und sein ganzes Schicksal steht in Gottes Hand. Und da hören wir nun, wie Gott diesen Mann begleitet, wie er ihn führt, aber wie er auch so manche Bewährung von ihm abverlangt. Jakob zog nach Haran weiter und lebte dort bei Laban, einem Bruder seiner Mutter. Sein Onkel wollte aber nicht, dass er umsonst bei ihm arbeitete. Und nun lesen wir eine weitere Stelle im Buch Genesis. Wenn Sie bitte das Kapitel 29 aufschlagen und beim 14. Vers einsteigen. Also Kapitel 29, Vers 14. Als Jakob etwa einen Monat bei ihm geblieben war, sagte Laban zu ihm: Sollst du mir umsonst dienen, weil du mein Bruder, also mein Verwandter bist? Sag mir, welchen Lohn du haben willst. Laban hatte zwei Töchter. Die ältere hieß Lea, die jüngere Rachel. Die Augen Leas waren matt. Rachel aber war schön von Gestalt und hatte ein schönes Gesicht. Jakob hatte Rachel lieb und so sagte er: Ich will dir um die jüngere Tochter Rachel 7 Jahre dienen. Laban entgegnete: Es ist besser, ich gebe sie dir als einem anderen. Bleib bei mir. Jakob diente also um Rachel 7 Jahre. Weil er sie liebte, kamen sie ihm wie wenige Tage vor. Dann aber sagte er zu Laban: Gib mir jetzt meine Frau, denn meine Zeit ist um und ich will nun zu ihr gehen. Da ließ Laban alle Männer des Ortes zusammenkommen und veranstaltete ein Festmahl. Am Abend nahm er aber seine Tochter Lea, führte sie ihm zu und Jakob wohnte ihr bei. Am Morgen stellte sich heraus, es war Lea. Da sagte Jakob zu Laban: Was hast du mir angetan? Habe ich dir denn nicht um Rachel gedient? Warum hast du mich hintergangen? Laban erwiderte: Es ist hierzulande nicht üblich, die Jüngere vor der Älteren zur Ehe zu geben. Verbring mit dieser noch die Brautwoche, dann soll dir auch die andere gehören um weitere 7 Jahre Dienst. Jakob ging darauf ein. Er verbrachte mit Lea die Brautwoche, dann gab ihm Laban seine Tochter Rachel zur Frau. Er blieb noch weitere 7 Jahre bei Laban im Dienst. Wie war nun dieser Betrug möglich? Wahrscheinlich war die falsche Braut tief verschleiert, sodass sie Jakob nicht erkennen konnte. Und da sie ihm erst am Abend zugeführt wurde, bemerkte er erst am nächsten Morgen den Betrug. Jakob musste Laban weitere 7 Jahre dienen, um seine Tochter Rachel zu gewinnen. Auf diese Weise büßte Jakob auch für seinen Betrug an seinem Bruder Esau. Nun hören wir noch abschließend von der Heimkehr Jakobs. Dazu lesen wir im Kapitel 32 weiter, ab dem 25. Vers. Kapitel 32, Vers 25. Nach vielen Jahren machte sich Jakob auf, um mit seinen Frauen und seinen Söhnen und Töchtern, die er inzwischen bekommen hatte, nach Kanaan zurückzukehren. Während der Rückkehr in die Heimat kam es zu einer geheimnisvollen nächtlichen Begegnung mit einem Engel. Und nun hören wir die Stelle. Als nur noch er allein zurückgeblieben war, rang mit ihm ein Mann, bis die Morgenröte aufstieg. Als der Mann sah, dass er ihm nicht beikommen konnte, schlug er ihn aufs Hüftgelenk. Jakobs Hüftgelenk renkte sich aus, als er mit ihm rang. Der Mann sagte, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgestiegen. Jakob aber entgegnete, ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest. Jener fragte, wie heißt du? Jakob, antwortete er. Da sprach der Mann, nicht mehr Jakob wird man dich nennen, sondern Israel. Das heißt, Gottes Streiter. Denn mit Gott und Menschen hast du gestritten und hast gewonnen. Nun fragte Jakob, nenne mir doch deinen Namen. Jener entgegnete, was fragst du mich nach meinem Namen? Dann segnete er ihn dort. Dieser Kampf zwischen Jakob und dem Engel hat eine tiefe symbolische Bedeutung. Gott macht Jakob bewusst, dass sein Leben und seine Berufung mit einem ständigen Kampf verbunden ist. Israel heißt Gottesstreiter. Überlegen wir mal ganz kurz, was das bedeutet, auch im Hinblick auf das Land Israel. Die Berufung Jakobs bedeutet eine ständige Herausforderung von Seiten Gottes. Dieses Eingehen auf die Herausforderung Gottes macht Jakob zu einem Gottesstreiter, der mit und für Gott streitet. Gottesstreiter aber heißt auf Hebräisch Israel. Diese Bezeichnung wurde zum zweiten Namen Jakobs und zum zweiten Namen des jüdischen Volkes und des jüdischen Landes. Die Israeliten sind also ein Volk von Gottesstreitern. Diese Stelle zeigt aber auch, dass Jakob die Gelegenheit erfasste, um sich von dem Engel, mit dem er rang, segnen zu lassen. An der Grenze zu Kanaan begegnete Jakob seinem Bruder Esau. Jakob hatte Angst, dass Esau sich an ihm rächen würde. Aber Esau begegnete seinem Bruder mit großer Herzlichkeit. So kam es nach über 20 Jahren zur Versöhnung zwischen den beiden Brüdern. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese zwei Gestalten, Isaac und Jakob, haben uns einen tiefen Blick in die Heilsgeschichte gewährt. Zwei Männer, die im Auftrag Gottes handeln und die sich verpflichtet wissen, Gott zu dienen. Aber gleichzeitig können wir gerade bei Jakob feststellen, dass dieser Jakob auch eine Schwäche hatte, dass er seinen eigenen Bruder betrogen hat und dass ihm dabei auch seine eigene Mutter behilflich war. Das alles sind sehr menschliche Seiten der Heilsgeschichte. Aber Gott macht auch mit diesen Menschen noch seinen Plan möglich. Er schreibt auf krummen Geraden, auf krummen Teilen gerade und führt seinen Plan weiter und vollendet seinen Plan. Aber er hat diesen Jakob auch in eine Schule geschickt. Er hat ihn ins Ausland geschickt. Er war ein Flüchtling. Er war ganz einsam, allein. Und da spürte er, dass er sich an Gott wenden musste, um weiterzukommen. Und dann erlebte auch er einen Betrug. Er erlebte, wie sein eigener Onkel Laban ihn betrogen hat. Er lässt ihn 7 Jahre lang arbeiten und dann gibt er ihm die andere Tochter zur Frau. Und er muss noch einmal 7 Jahre lang arbeiten, bis er dann endlich diese Frau bekommt, die er liebt. Und dann diese beeindruckende Geschichte, dieser Kampf mit dem Engel. Hier wird gezeigt, dass Jakob zu einer ganz besonderen Sendung beauftragt war. Er sollte ein Gottesstreiter sein, ein Israel. Und dieser Name, der wurde dann zum Namen eines ganzen Volkes. Dieser Name wurde zum Namen eines Landes. Und das gilt bis heute. Hier merken wir diesen unglaublich langen Atem der Heilsgeschichte. Und das wollen wir auch für uns selbst mitnehmen. Es gibt eine Heilsgeschichte. Wir sind getragen von Gott. Trotz all der menschlichen Mängel und Fehler, Betrügereien und. Aber alles das kann die Heilsgeschichte Gottes nicht aufhalten. Und das ist so wunderbar und gibt uns auch diese Gewissheit, Gott ist mit uns. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen allen und schicke einen ganz lieben Gruß an die Schweiz. Auf Wiederlüge, auf Wiederhöre. Ich freue mich auf das nächste Mal.
Sie hörten einen weiteren Teil der Sendereihe Einführung ins Alte Testament mit Herr Dr. Peter Ecker aus Brixen im Südtirol. Sie können die Sendung als CD bei unserem Hörerdienst bestellen unter der Telefonnummer 041 720 23 23 oder schriftlich per E-Mail info@radiogloria.ch. Zum Nachhören und Herunterladen hören Sie diesen Beitrag auch unter Podcast www.radiogloria.ch. Wir danken Radio Maria Österreich für die Zusammenarbeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihre Andrea Marti.